Nice.
Blog Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen in Blog Talk Radio Power Coaching, eine Sendung mit und für Menschen, die sich nicht mehr mit dem Status Quo zufrieden geben und jetzt endlich nach den Sternen greifen wollen. Bleiben Sie dran, wir sind gleich soweit.
I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you lose.
Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute an einem wunderschönen Mittwochmorgen, 10 Uhr. Ich schaue aus meinem Studio heraus und sehe Sonnenstrahlen. Es sieht aus, als würde es jetzt doch langsam Frühling werden. Wunderbar. Heute haben wir ein genauso strahlendes Thema wie das Wetter, was ich hier aus meinem Fenster beobachten kann. Ja, ich habe den deutschen Mr. Netzwerk eingeladen in mein Studio. Er ist auch bekannt als Mr. Xing. Es ist Thorsten Hahn, der hervorragende Arbeit leistet im Bereich des Networkings. Und er hat natürlich durch seine Erfahrung auch die Dinge erfahren, die im Bereich Netzwerking oder Networking eher nichts bringen. Und er hat die Dinge erfahren, die uns im Bereich der Netzwerkarbeit wirklich nach vorne bringen. Und diese Dinge hat er in einem Buch publiziert. Und dieses Buch heißt 77 Irrtümer des Netzwerking oder Networking. Ja, dass der Thorsten recht bekannt ist in dem Kreis, in dem wir uns hier befinden, sehe ich an den Studioanrufen. Wir haben eine ganze Reihe von Anrufern hier, die sich gerne am Gespräch beteiligen wollen. Das geht natürlich nicht, rein technisch würde es gehen, aber es geht nicht, weil es ist ein Gespräch zwischen Thorsten und mir. Ihr dürft gerne zuhören. Wenn ihr hinterher Fragen habt, dann schickt ihm eine Mail oder kauft euch sein Buch. Lieber Thorsten, hallo, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
Ich finde das einfach toll, dass du hier bist im Studio. Ich finde es hochinteressant, wie du mit Netzwerken umgehst. Ich habe geguckt, in Xing hast du 31.439 Personen in deinem Netzwerk. Kennst du die alle persönlich?
Ja, klar. Nein.
Und was machst du sonst noch?
Ja, also ich habe mir vorgenommen, um die kölsche Bierindustrie anzufeuern, mit jedem einmal im Jahr ein Kölsch trinken zu gehen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Natürlich kenne ich diese Kontakte nicht alle. Das wäre vermessen, wenn ich das sagen würde. Ich kenne sehr viele dieser Kontakte, weil wir machen viele Veranstaltungen für diese Kontakte. Das sind ja noch weit über meine Kontakte hinaus. Also unsere Gruppe, die wir betreuen, hat über 50.000 Mitglieder. Und damit ist unsere Reichweite viel größer als diese 31.000 Kontakte. Und für diese Zielgruppe machen wir Veranstaltungen und da lerne ich regelmäßig die Teilnehmer kennen, habe hier und da ein Smalltalk, ein Gespräch mit den Leuten, treffe mich auch sehr viel mit den Leuten. Und dadurch ist der Kreis derer, die ich kenne, zumindest mit denen ich mich schon mal unterhalten habe oder mal ein Telefongespräch geführt habe, relativ groß. Aber es ist natürlich nur ein Ausschnitt von diesen 31.000 Kontakten.
Die Meinungen in Bezug auf Netzwerkarbeit geht in dem Zusammenhang ja auseinander. Es gibt so die einen, wenn man die einlädt, bekommt man eine Rückmeldung, ja, um die Qualität meines Netzwerkes aufrechtzuerhalten, müsste ich aber dich zumindest mal persönlich kennen, ansonsten möchte ich nicht, dass du zu meinem Netzwerk gehörst. Oder es wird von Kontaktesammlern gesprochen. Ja, da geht die Meinung auseinander. Ich denke, es hängt damit zusammen, was man an Ziel hat, inwieweit man ein Netzwerk nutzen möchte. Ich gehe einfach mal davon aus, dass diejenigen, die sich ein Netzwerk aufbauen, dieses Netzwerk aus irgendeiner Intention heraus nutzen wollen. Das heißt, entweder wollen sie damit Geschäfte generieren oder tatsächlich ein soziales Netz für sich aufbauen. Was sind denn oder was ist denn der größte Irrtum, den du kennengelernt hast im Bereich Networking?
Ach, da gibt es eine Menge große Irrtümer. Aber bleiben wir doch mal bei deiner Aussage von gerade eben, die da tatsächlich stimmt, dass Leute in solchen Online-Netzwerken, und jetzt kommt vielleicht auch gleich schon so ein kleines Stück Kritik an Xing, aber es ist gar nicht böse gemeint, wenn jetzt auch einige von Xing zuhören. Viele kennen meine Aussagen dazu auch schon. Ich bin ein extrem großer Fan von Xing. Ich bin ja auch Ambassador geworden bei Xing. Für mich ist Xing dennoch kein Netzwerk.
Ja.
Für mich ist ein Netzwerk immer eine Ansammlung von Personen, mit denen ich schon mal live im Kontakt gestanden habe. Das muss jetzt nicht regelmäßig und intensiv sein, aber ich würde meine 146 Abiturkollegen und Kolleginnen, mit denen ich Abitur gemacht habe, würde ich als Teil meines Netzwerkes bezeichnen. Mhm. Ich würde die Außendienstmitarbeiter einer Bausparkasse Schwäbisch Hall, für die ich gearbeitet habe, als mein Netzwerk bezeichnen. Und ich sage vielleicht auch gleich noch, warum und was das für Nutzen hat. Und dann gibt es so Leute tatsächlich in solchen Online-Communities, nenne ich sie jetzt mal, wie Xing, die da sagen, nö, ich bestätige den Kontakt nicht. Und dann mit der Begründung, weil ich dich nicht kenne. Und erst wenn ich dich kenne, dann bestätige ich den Kontakt. Und das ist typisch auch deutsch, weil ich den Deutschen erlebe als jemanden, der sein Netzwerk aufbaut, wenn er es braucht. Also der wird arbeitslos und sagt, ich Mist, ich kriege über Bewerbung etc. keinen Job. Jetzt habe ich mal irgendwann gehört, 70% der zu besetzenden Stellen werden gar nicht über Stellenanzeigen besetzt, sondern gehen so unter dem Ladentisch weg. Also brauche ich ein Netzwerk. Also fange ich jetzt mal an. Ich bin da mal vor 3 Jahren zu Xing eingeladen worden oder um fair zu sein zu LinkedIn oder Facebook. Also melde ich mich da jetzt mal an. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht einen neuen Job kriegen. Und da sage ich halt immer, das ist zu spät. Die Leute müssen ihre Netzwerke aufbauen, bevor sie sie brauchen und nicht, wenn sie sie brauchen. Und dann ist halt wichtig, den Kontakt vorher zu bestätigen, weil meine Reihenfolge ist erst online, dann offline. Mhm. Und wenn ich dieses Online nicht bestätige, dann habe ich vielleicht gar nicht die Chance, diesen Offline-Kontakt jemals kennenzulernen.
Mhm. Und da triffst du einen guten Punkt. Ich habe das gerade letzte Woche erlebt. Mich hat jemand in sein Netzwerk eingeladen. Ich habe das auch angenommen. Ich bin da nicht wählerisch. Ich habe also diejenige akzeptiert. Und ein paar Tage später kam dann der Hinweis, ob ich denn nicht mal Interesse hätte. Sie wäre ja Gründerin. Sie würde da ihre Homepage aufbauen und so weiter und so fort. Ob ich ihr da nicht ein Feedback geben würde. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, dass das ein Arbeitsbereich von mir ist und habe ihr meine Konditionen genannt und wie ich arbeite. Und wenn sie Interesse hat, kann sie sich nochmal bei mir melden.
Mhm.
Wäre das jemand gewesen, die schon länger in meinem Netzwerk gewesen wäre, hätte ich selbstverständlich mir die Internetseite angeschaut und hätte mein Feedback gegeben. Aber so war das von der Intention her schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, nö.
Ja.
Da habe ich jetzt keine Zeit für, dass ich jemand einen Gefallen tun, einen Dienst leiste, der wo es aussieht, als würde derjenige sich nur deswegen mit mir in Verbindung setzen wollen.
Ja, das ist ja auch einer meiner Irrtümer, dass Networking Akquise ersetzt oder Networking Akquise ist. Das klingt jetzt vielleicht auf dem Mund eines Menschen, der 14 Jahre lang als Verkaufstrainer durch Deutschland getingelt ist, ein bisschen komisch, aber für mich ist Networking eine Episode in verschiedenen Episoden zu einem Verkaufsgespräch, zu einem Beratungsgespräch und dann hoffentlich auch irgendwann mal zu einem Abschluss. Aber es ist halt eine Episode, die vorgelagert ist und die nicht mit Akquise verwechselt werden darf. Und das machen halt viele Führen, sowohl in Online-Communities, das sieht man an den Mails, die kommen, oder an den Kontaktanfragen, direkt Akquisegespräche. Auch bei den Abendveranstaltungen, bei denen ich bin, geht der Smalltalk relativ schnell in ein Akquisegespräch um. Und ich bin halt ziemlich angenervt, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe und da fragt mich jemand, wer denn meine Versicherung macht und wann da die nächsten Fälligkeiten sind und ob wir uns nicht mal zusammensetzen wollen und er meinen Versicherungsbestand überarbeiten möchte. Deshalb bin ich nicht zu diesem Abend gegangen, mich von so einem da direkt akquirieren zu lassen. Mhm. Aber kennenzulernen, den als netten Menschen kennenzulernen, den als kompetenten Menschen, als sozialkompetenten Menschen kennenzulernen und zu wissen, was er macht und eine gute Einschätzung ihm gegenüber zu haben und ihn nach 3 Wochen anzurufen, weil dann tatsächlich irgendwas fällig wird und sagen, Mensch, wir haben uns so nett unterhalten, ich hatte da rausgehört, Sie haben eine Expertise zum Thema Sachversicherung, wie auch immer, ich habe da ein großes Problem, vielleicht könnten Sie mir da helfen und wir kommen dann da businessmäßig auch zusammen. Das ist die richtige Reihenfolge. Aber da gehen viele mit der Keule und mit der Brechstange vor und wundern sich dann. Die gehen dann von solchen Veranstaltungen, die melden sich aus Online-Communities ab und sagen, oh, Xing ist doch nix. Ich habe da 100 Mails geschrieben mit meinem Angebot und kein einziger hat gekauft.
Mhm. Ja. Furchtbar, gell? Keiner will mich.
Ja, genau. Ich habe meine Mail auch jedes Mal ein Stück besser geschrieben und ich meine, logisch, da erzähle ich ja nichts Komisches, aber bei 30.000 Kontakten kriegt man natürlich auch viele Mails. Ich habe heute Morgen mit der sehr kurzfristig leider, aber ja mit der Einladung zu diesem Interview mit dir zum zweiten Mal nach über 5 Jahren die Termineinladung benutzt und ich habe hier jeden Tag so 30, 40 Termineinladungen, teilweise von Leuten, die mir mehrmals in der Woche eine Termineinladung schicken. Und ich habe mit einigen von diesen auch schon mal telefoniert und die sagen dann, ach Herr Hahn, hören Sie mir auf, diese Termineinladungen, die funktionieren ja gar nicht. Mhm. Dann sage ich, ja, es ist klar, wenn Sie 3 pro Woche schicken, dann funktionieren die nicht, weil sie nicht funktionieren, sondern weil es einfach nervt.
Mhm.
Und die Leute nutzen solche Kanäle halt aus meiner Sicht relativ unprofessionell. Ich denke, man kann mit diesen Netzwerken sehr viel wirtschaftlichen Erfolg auch haben, wenn man es so halbwegs richtig macht.
Und ja.
Da darf man nicht mit der Akquisekeule auf seine Kontakte eindreschen.
Mhm. Weißt du, was mir da so einfällt? Als Coach habe ich auch den Bereich Smalltalk. Ich kenne den aus den USA. Ja?
Ja.
Wie führt man einen professionellen Smalltalk? Und übermittelt durch diesen Smalltalk interessante Informationen, die sich wie ein Samenkorn bei dem Menschen, den wir kennenlernen, ins Gehirn reinpflanzt und der sich dann an mich erinnert, wenn er genau das braucht, was ich ihm an Informationen gegeben habe.
Mhm,
wie,
genau.
Wie sind deine Erfahrungen in Bezug auf Smalltalk-Fähigkeit unserer Deutschen hier?
Schwach ausgeprägt. Also gibt es eine nette Anekdote zu. Also ich bringe immer ein Wörtchen davor. Ich sage immer, der Smalltalk muss situativ sein.
Mhm.
Situativer Smalltalk, der Situation angemessen. Das heißt, der Smalltalk zwischen 2 Leuten, die sich gut kennen, ist ja deutlich anders als 2 Fremden. Und im privaten Umfeld machen wir uns da gar keine Gedanken, wenn wir jemanden kennenlernen oder sozusagen zwangsweise kennenlernen, weil unsere beste Freundin einen neuen Freund mitgeschliffen hat. Dann werden wir ein Gespräch initiieren zwischen uns beiden, was durch Fragen und Antworten geprägt ist und wo wir versuchen, uns kennenzulernen.
Mhm.
Und wenn wir jemanden treffen, den wir schon länger kennen, auch im Businessumfeld, nehmen wir mal an, so ein Kunde sagt einem Berater irgendwie 3 Monate lang, der fängt schon an zu nerven, dass er demnächst für 2 Monate nach Australien reist und dieser Kunde kommt nach 2 Monaten wieder, wenn dann dieser Berater nicht nach dem Urlaub fragt, dann kann kein Verkaufstrainer der Welt oder kein Coach der Welt diesen Menschen noch helfen.
Mhm.
Also das einzig richtige Einstiegsgespräch ist dieser Australienurlaub.
Ja.
Aber im Businessumfeld wird das halt oftmals vernachlässigt. Und ich erinnere mich an so eine Szene, wo ich mal einen Firmenkundenberater gecoacht habe, dem ich gesagt habe, er müsste doch so mit Smalltalk leichter in seine Gespräche einsteigen. Und dann hat er beim nächsten Gespräch das mal versucht. Sah das nicht ein, dass er das überhaupt machen musste und hat es dann sozusagen mit der Brechstange gemacht und fragte einen Kunden, den er zum ersten Mal getroffen hat, der aber schon seit über 20 Jahren Kunde dieser Bank war, den fragte er, ob er denn gut in die Filiale gefunden hätte. Der Kunde guckte ihn mit großen Augen an und dachte, was will der jetzt von mir? Ja, also von daher, um deine Einstiegsfrage zu beantworten, die kommunikative Fähigkeit zu diesem Smalltalk die ist in Deutschland relativ schwach ausgeprägt. Die Leute wollen halt schnell auf den Punkt kommen, schnelle Geschäfte machen und verkennen wirklich die Chancen, in ein paar wenigen Minuten mit einem Smalltalk auf eine Gesprächsebene zu kommen und mit dem Kunden sozusagen warm zu werden.
Hast du eine Begründung dafür, warum wir Deutsche uns so verhalten, also statt eine richtige Beziehung aufzubauen zu dieser Person, die uns gegenüber sitzt und diese Person auch wirklich wichtig zu nehmen und wahrzunehmen, statt diese Verbindung aufzubauen, gehen wir direkt zu unserem Geschäft über. Hast du eine Begründung dafür, warum wir uns so verhalten?
Gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten, warum das so ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch 100% richtig liege. Aber natürlich kommt für viele immer sehr viel Druck ins Thema rein. Das heißt, wir haben Zeitdruck, wir haben Vertriebsdruck. Da sagt halt der Vertriebsleiter, sehen Sie gut, dass Ihre Zahlen stimmen. Und ich habe das Gefühl, Sie unterhalten sich permanent 1 bis 1,5 Stunden mit Ihrem Kunden. Da kommt aber nichts raus. Und dann muss das Gespräch halt relativ schnell abgewickelt werden. Und wenn ich Berater frage, wie lange dauert denn so eine Kontaktphase mit dem Kunden, dann kommt relativ schnell so aus dem Schulbuch gelernt, ja, die darf nicht länger als 2-3 Minuten dauern, vielleicht maximal 5. Aber es muss halt eben so lange dauern, bis die Beziehung hergestellt ist. Und ich habe Situationen erlebt, wo ein Kunde zu einem Berater gekommen ist und direkt losgepoltert hat, weil er sich beschwert hat. Und die haben eine Dreiviertelstunde Smalltalk gemacht. Und nach der Dreiviertelstunde war der Kunde dann so langsam runtergekocht, war so wieder auf Betriebstemperatur. Und dann das eigentliche Vertriebsgespräch hat dann vielleicht noch 2-3 Minuten gedauert. Der Kunde hat genickt, okay, so machen wir es, und ist wieder gegangen. Hätte diese Einstiegsphase aber nur 3 Minuten gedauert, dann hätte er halt noch eine Dreiviertelstunde weiter gepoltert. Ja? Also viele Leute verkennen halt, wie wichtig das ist und haben so einen Druck im Nacken und glauben, Smalltalk ist halt verschwendete Zeit. Ja? Kontaktaufnahme, soziale Kompetenz, sich für den anderen interessieren, Fragen stellen über den anderen, ist vergeudete Zeit. Ja, das passt nicht in ein Hardcore-Vertriebsgespräch. Ja. Eine mögliche Begründung. Ja. Eine andere könnte sein, dass wir ja in Deutschland, was Kommunikation angeht, auch schulisch da sehr schwach ausgeprägt sind. Das kommt jetzt erst so langsam. Aber wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da habe ich ja nicht Kommunikation gelernt. Ich habe gelernt, einen Goethe zu lesen und einen Werther zu interpretieren. Aber ich habe ja nicht gelernt zu kommunizieren, wie das im angelsächsischen Raum der Fall ist, was ich als sehr schade empfinde. Deutsch ist bei uns nur Literatur. Mhm. In angelsächsischen Ländern gibt es sowohl Literatur als auch Kommunikation als Fächer.
Mhm. Weißt du, was erschwerend noch dazu kommt, weil du die Schule ansprichst und Schüler, die leider nicht wirklich Kommunikation lernen? Mein Lieblingsrhetoriktrainer und Coach hat mir vor einiger Zeit gesagt, dass er es bedauert, dass die Eltern so wenig bereit sind, für ihre Kinder in dem Bereich zu investieren. Die Kinder kriegen Designerhosen, tolle Schuhe und ihr Geld fürs Kino und die Pizza. Wenn es aber darum geht, einen Workshop den Kindern anzubieten und dafür 50 Euro zu zahlen, das ist dann einfach zu viel Geld. Das ist im Grunde sehr schade, dass auch die Eltern da sehr wenig Beitrag leisten, wenn es darum geht, Kommunikation zu lernen.
Ja, es ist, also Kommunikation zu lernen ist halt keine Kultur in Deutschland. Das ist auf jeden Fall so. Ja, wie vieles andere auch. Also ich meine, auch damals in meinem alten Leben als Verkaufstrainer habe ich durchaus Situationen gehabt, wo Berater auf mich zugekommen sind mit zerknautschtem Gesicht und gesagt haben, so ein Mist, jetzt muss ich da bei Ihnen so ein Verkaufstraining machen. Dabei habe ich doch vor 20 Jahren so ein Training schon mal gemacht. Ja, das Verkaufen, Führen, Kommunikation, lebenslanges Lernen bedeutet, dass man da ständig wieder am Ball sein muss, dass sich da Neuerungen ergeben, dass wir uns Marotten angewöhnen etc., dass es da durchaus sinnvoll ist, regelmäßig zu lernen, wie das ja im Sport üblich ist. Also ich bin kein großer Fußballfan, aber es ist ja sehr komisch. In der ersten Liga, wo man so Fußball spielt als junger Mensch, da geht man vielleicht einmal in der Woche trainieren, obwohl man es noch nicht kann. Und wenn man dann in der ersten Bundesliga ist, da trainiert man 6-mal die Woche, obwohl man es kann. Das heißt, je professioneller im Sport jemand nach oben steigt, desto mehr trainiert er. Im Business ist es ist das genau andersrum. Also je weiter nach oben kommt, desto weniger trainiert er, weil er meint, jetzt hat er alles erreicht, was er erreichen kann.
Mhm.
Ja. Und deshalb lernen wir solche Sachen nicht. Und deshalb lernen wir auch kein Networking. Ja, Networking ist halt banal und das kann man halt irgendwie.
Mhm. Woran scheitern denn die meisten Menschen in Bezug auf Networking?
Ich denke, viele sind zu ungeduldig auch da. Also ein Netzwerk aufzubauen oder Netzwerke aufzubauen, auf die man verlässlich zugreifen kann, die man kontaktieren kann, das kostet halt schon ein bisschen Zeit. Gar nicht so sehr, das ist einer meiner Irrtümer, wenn ich sage, Networking ist aufwendig. Also das Netzwerken an sich, das ist hier und da mal einen Abend auf eine Veranstaltung gehen, sich hier und da mal mit Online-Netzwerken beschäftigen oder Online-Communities richtigerweise zu beschäftigen. Also ich glaube, der Netto-Zeitaufwand, den kann man sogar in den Griff bekommen, aber es dauert relativ lange, auf ein verlässliches Netzwerk zuzugreifen, also von in Jahren gesprochen. Mhm. Und da verlieren halt schnell die Leute die Geduld, weil sie halt geglaubt haben, dass sie, wenn sie am 31.06. ihre Vertriebsziele noch nicht in den Büchern haben, dass sie das dann mal schnell bis zum 31.12. mit so ein bisschen Xing-Networking oder LinkedIn-Networking hinbekommen, bin ich wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, Netzwerke aufbauen, bevor man sie braucht und nicht, wenn man sie braucht. Das dauert halt etwas und ich glaube, viele scheitern daran, dass sie ungeduldig sind, dass es ihnen nicht schnell genug geht.
Gibt es eine bestimmte Methode oder Art und Weise, Leute im Netzwerk zu kontaktieren, um deren Aufmerksamkeit zu erregen? Gibt es da bestimmte Tipps?
Ja, ich will auch vielleicht da mal mit dem Irrtum anfangen. Witzigerweise, also du hast vorhin die Anzahl meiner Kontakte genannt und sicherlich komme ich da auch manchmal in die Kategorie des Kontaktspammers, Spinners, Vollidioten und was weiß ich. Rein, weil die Leute denken, 31.000 Kontakte, der hat sie nicht alle. Aber das sind natürlich hochaktuelle Daten, auf die wir da zugreifen und die wir ja auch nicht ärgern. Die informieren wir. Es sind ja fast nur Banker, die in meinem Netzwerk drin sind. Und die informieren wir halt über Netzwerkveranstaltungen für eben diese Banker.
Mhm.
Und witzigerweise lehne ich auch Kontakte ab. Also jeden Tag würde ich mal sagen, lehne ich so 1 bis 2 Kontakte ab. Und das sind dann meistens Kontaktanfragen, wo nur ein Smiley drin steht. Also wildfremder Mensch, Xing, da steht ein Smiley drin. Oder da steht drin, ich habe bei der Durchsicht Ihres Profiles Synergien erkannt.
Mhm.
Ja, das heißt übersetzt so viel, ich vermute, dass auf Ihrem Geld Konto liegt, was Sie mir überweisen können, damit Sie meine Produkte kaufen.
Ja.
Und in der Reihe der Worte könnte ich noch, also Synergie ist eins meiner Lieblingsworte, Kooperation. Ja, aber Kooperation ist Kooperation. Ich habe nichts gegen Kooperation. Ich habe auch viele Kooperationen. Aber in dem Sinne, in dem die Kontaktanfragen bei mir landen, heißt Kooperation auch nicht Kooperation, sondern übersetzt heißt es in der Regel, ich will, dass du mein Kunde wirst und zwar relativ schnell.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Da gibt es noch, das steigert sich dann noch in Win-Win und in Win-Win-Win. Das ist jetzt das Neue, das ist jetzt nicht mehr Win-Win, sondern jetzt soll der Kunde ja in Zukunft auch noch mitgewinnen. Und deshalb sagen die Leute jetzt immer, es heißt jetzt Win-Win-Win. Ja, und diese vier Begriffe, die halte ich halt für unterirdisch in der Kontaktaufnahme in Online-Netzwerken, weil ich jedes Mal weiß, die Leute meinen ja gar nicht das, was sie da schreiben.
Mhm.
Ja. Also da steht drüber, begründen Sie Ihre Kontaktanfrage und da muss man sich ein bisschen mehr einfallen lassen als ich habe mir Ihr Profil durchgesucht oder ich habe gesehen, Sie suchen und das biete ich genau. Es ist halt erstmal die Kontaktaufnahme, die Networking-Kontaktaufnahme. Da muss man sich auch mal was Neutraleres einfallen lassen, aber nicht neutraler mit freundlichen Grüßen oder ohne Anrede oder ohne alles oder nur mit einem Smiley. Ja. Schön.
Sag mal, benutzt du diese vielen Mitglieder in deiner Gruppe, benutzt du die dann auch als Mailingliste? Ich meine, wenn man Dinge übers Internet beispielsweise anbieten will, dann ist eine Mailingliste ja enorm wichtig, um Dinge bekannt zu machen. Ja, zum Beispiel deine Veranstaltungen. Könnte man die vielen Menschen, mit denen du Kontakt hast in Xing, dann auch vergleichen mit einer Mailingliste, die du nutzt für deine Veranstaltungen?
Im Grunde genommen ja. Jetzt bin ich ein bisschen pingelig und sage, Mailingliste als Begriff wäre mir jetzt ein bisschen zu unschön. Schicken tatsächlich in der Regel, wir haben eine kleine Pause jetzt gehabt, machen jetzt aber weiter. Wir verschicken alle 14 Tage einen Newsletter an die beiden Gruppen, die wir betreuen. Das sind die Banking News, das ist ein redaktionell erstellter Newsletter, der finanziert wird, der muss finanziert werden. Da sind Redaktionsbeiträge dabei, das kostet ja auch Geld, sowas herzustellen, über Anzeigen, über Werbung. Aber es ist halt wirklich ein Fach-Newsletter für die Bank- und Finanzbranche und den verschicken wir alle 14 Tage und informieren die Gruppenmitglieder so über Themen aus der Bank- und Finanzbranche, über Termine, über Events und so weiter und so fort. Dann haben wir nochmal einen Regionalverteiler aufgebaut, aber halt über ein eigenes E-Mail-System, mit dem wir die Frankfurter über unsere Veranstaltung in Frankfurt und die Hamburger in Hamburg informieren. Das konnte Xing damals noch nicht, so dieses regionalisierte Mailen und dieses Taggen, mit dem das ja funktioniert. Deshalb haben wir uns da unseren eigenen Verteiler aufgebaut und informieren halt. Wir wollten halt vermeiden, dass wir den Leuten 100 Mails schicken und dass ein Hamburger eine Event-Einladung zu einem Abendevent in München kriegt, wo er definitiv nicht hinfahren wird.
Okay, heißt das dann, dass ein Teil von deinem Erfolg darin begründet ist, dass du deine Qualität bringst in die Informationen, die du deinen Kontakten vermittelst? Also die Kontakte werden nicht gespammt, wie das so viele machen, mit irgendeiner Einladung, die über Xing verschickt wird, sondern du achtest schon sehr genau darauf, welche Informationen die Leute bekommen und ob sie wirklich relevant sind, diese Informationen.
Genau, also wir versuchen einmal dieses Regionalprinzip beizubehalten, dass wir die Leute informieren über das, was in ihrer Region passiert und nicht weit darüber hinaus. Oder wir machen jetzt zum Beispiel einen Fachkongress zu einem speziellen Thema, zum Thema Compliance. Und natürlich interessiert sich nicht in der gesamten Bankbranche jeder für das Thema Compliance, Revision und solche Geschichten. Also haben wir nur die Banker informiert über das Thema, die auch aus diesem Bereich kommen. Und nicht den Banker, den das höchstwahrscheinlich nicht interessiert. Also wir wollen nicht nerven, wir wollen informieren, wir wollen die Leute zu Netzwerkevents einladen, wo sie sich dann in ihrem Fachkreis austauschen können. Und über den Newsletter wollen wir fachlich dann die gesamte Branche informieren und auf dem Laufenden halten. Aber das versuchen wir halt über hochwertigen Content zu machen und nicht über nur Werbemails und Werbebotschaften.
Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit zum Unterhalten. Das ist schade. Mir fehlen noch so ein paar Irrtümer. Kannst du uns noch einen nennen?
Ja, einer meiner Lieblingsirrtümer ist noch Networking ist Geben und Nehmen. Mhm. Wenn man so die Literatur betrachtet, die es um mein Buch herum gibt, dann findet man eigentlich in jedem deutschen Buch und in jedem deutschen Interview mit irgendwelchen Netzwerkgurus immer wieder diese Definition, Networking ist Geben und Nehmen. Halte ich für gefährlich, weil auch das, erstens wird manchmal auf diese bilaterale Beziehung runtergebrochen zwischen dem Gebenden und dem Nehmenden und die wird aus meiner Sicht niemals ausgeglichen sein und da kommt vor allen Dingen bei dem vermeintlich Nehmenden die Angst dazu, dem anderen in eine Gegenleistungsverpflichtung zu verfallen. Deshalb nimmt er vielleicht eine ehrlich gemeinte Leistung nicht an, weil er mit Blick auf die kurzfristige Zukunft keine Chance der Kompensation sieht. Und dann kommen so die, ich nenne sie mal ganz gerne, die esoterischen Globalisten auf den Plan, die dann sagen, naja, das muss ja nicht zwischen diesen beiden da ausgeglichen sein, sondern das gleicht sich irgendwie im Leben aus, bringt aber viele Leute dann auch in diese Situation, dass sie versuchen, diesen Ausgleich auch wirklich zu betreiben. Und ich sage immer, machen Sie sich den Stress nicht, weil die meisten Netzwerkaktivitäten kann man gar nicht in eine Währung umrechnen. Man kann den Gefallen, den man seinem Nachbarn tut, der Tochter einen Praktikumsplatz zu besorgen, wie will man das in eine Währung umrechnen? Von daher würde ich sagen, der echte Netzwerker, der denkt gar nicht über Geben und Nehmen nach. Der gibt gerne, der gibt bedingungslos und großzügig, eine meiner Lieblingsdefinitionen, dieses bedingungslos, er knüpft das nicht an Bedingungen, weder offiziell noch inoffiziell, weil er das einfach gerne macht und er kriegt da auch was zurück. Mindestens kriegt er, wenn er einen sozialkompetenten Nehmenden gegenüber hat, kriegt er irgendwann das Feedback und den Dank zurück. Das reicht vielen schon.
Ja.
Oder aber er lebt überhaupt in der
in der Situation, dass er jemandem einen Gefallen tun kann, erlebt er schon für sich einen Mehrwert, weil er es einfach gerne tut.
Mhm.
Ja, das reicht vielen dann schon. Die wollen dann nicht immer direkt eine Kompensationsleistung haben.
Mhm.
Ja, und deshalb habe ich irgendwann diesen Irrtum formuliert. Networking ist nicht geben und nehmen in dem Sinne, dass das irgendwie zu einem Ausgleich führen muss.
Ja. Lieber Thorsten, die Sendezeit ist zu Ende. Derjenige, der sich für mehr Informationen interessiert über dich und dein Buch 77 Irrtümer des Networkings, kann diese Informationen bekommen auf deiner Internetseite www.thorsten-hahn.com. Ja, thorsten-hahn.com, oder man kann dich über Xing finden. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, Thorsten, dass du bei mir im Studio warst. Ja, ich hoffe, dass wir uns alle mal Gedanken machen über die Qualität unseres Networkings und schauen mal so ein bisschen über den Tellerrand unseres eigenen Verhaltens hinaus und ja, schauen vielleicht mal in dein Buch und lassen uns aufklären über die 77 Irrtümer des Networkings. Vielen Dank dir, Thorsten. Euch allen
gerne.
Alles Gute. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.